hören jetzt SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der vom Bodensee kommt, der als Enfant terrible der deutschen Kunstszene gilt und von dem wir gehört haben, dass er Talkshows eigentlich überhaupt gar nicht mag. Guten Morgen und herzlich willkommen, Peter Lenk.
Ja, guten Morgen.
Warum mögen Sie keine Talkshows?
Ich will mich eigentlich da nicht so immer in der Öffentlichkeit präsentieren, höchstens mal aus Notwehr.
Aha.
Und das hat auch einen Grund, wenn ich mal neben meinen Figuren stehe, dann möchte ich nicht gleich erkannt werden.
Aha.
Kürzlich war der Udo Jürgens da und haben gesagt, komm, jetzt gehen wir mal hinüber zu dem Relief.
Aha.
Ja, diesem Großstadtrelief, wo sich unsere Politiker die Stange halten. Und dann sind wir da hin und da waren da zwei Bayerinnen. Nicht? Und dann hat mich eine angesprochen, Sie, unser Stäuberl ist ja auch dabei, das ist ja so goldig. Sagen Sie, kennen Sie den Künstler? Sag ich, ja, einigermaßen. Sagen Sie, was ist es für ein Mensch? Ist er sympathisch? Sag ich, sehr sympathisch. Ja.
Okay.
Ja, und wie sieht er aus? Sag ich, ja, gar nicht so schlecht für sein Alter, das sind sehr schöne Restbestände. Und plötzlich ruft die andere zum Udo zeigen, Sie sind Udo Jürgens, geben Sie es zu.
Okay.
Ja, und
also,
er hat es dann zugegeben.
Was die anderen Restbestände angeht, kann ich sagen, Peter Lenk ist ein Mann jenseits der 60, trägt das Haar noch vergleichsweise lang und offen, hat einen imposanten Schnurrbart und trägt, glaube ich, regelmäßig Hosenträger?
Ja, damit man sie nicht rutscht, ja, beim Schauen.
Also,
und auch beim Rundrennen ist es angenehmer, wie wenn man sich den Bauch immer abschnürt.
Das
ich habe zwar keinen dicken, aber trotzdem
drückt es. Kann ich gut verstehen. Mhm. Mögen Sie auch Fernsehen generell nicht? Gucken Sie gar nicht fern?
Also ich habe mal auch eine Sendung mitgemacht, dieses 60 Jahre Bildzeitung. Und mit der Christine Meyer und da ging es ums Tatzelief und das war eine reine Notwehrgeschichte von mir. Ja. Und ich werde natürlich auch angegriffen. Man sagt zwar, ich wäre das Enfant terrible, aber in Wirklichkeit sind meine Modelle die Enfants terrible. Ich bin der Bode, ja. Aber der Bode, den hat man früher schon den Kopf abgehauen, ja. Und das ist heute nicht viel anders.
Der Überbringer der schlechten Nachricht.
Der kriegt die Jugend
voll.
Ja. Und da muss ich mich manchmal auch erwehren und da gehe ich dann auch mal vor eine Kamera.
Also das werden wir an vielen Beispielen auch noch in dieser Sendung aufdröseln können. Es gibt Künstler, die ganz anders mit Öffentlichkeit umgehen. Spontan fällt mir Markus Lüpertz ein, der große Dichterfürst, der sich in der Öffentlichkeit ja wunderbar präsentiert und zelebriert. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ach, das muss jeder wissen. Ich meine, es gehört ja auch immer so ein bisschen was dazu, was den Bürger erfreut, irgendwas Absonderliches, nicht? Also wenn jetzt ein Ohr abgeschnitten wird, ja auch aus Verzweiflung, das regt den Bürger natürlich an, wenn ein Künstler das macht wie Van Gogh. Oder wenn einer nackig wieder ein Ding dann rumspringt, wieder 100 Wasser in der Akademie, ist der nackig rumgesprungen.
Ach.
Oder beim Beuys zum Beispiel dieses Ammenmärchen mit dem Filz, ja, dass er also im Flugzeug abgestürzt ist und dann da von Tataren gepflegt wurde, die ihm Filz und Fett aufgelegt haben auf diese klaffende Wunde. Das sind ja wunderbare Geschichten, die den Bürger erfreuen. Natürlich sind sie zum Teil, kann man jetzt sagen, sind nicht wahr. Aber ich finde, das soll jeder wissen, wie er es macht.
Okay.
Ich habe nichts gegen den Lüpertz. Er hat früher sehr gut gemalt. Auch inzwischen habe ich jetzt nichts mehr gesehen.
Früher aber heißt heute nicht mehr so.
Er ist halt dann ein bisschen ein Medienkasper und da hüte ich mich schon ein bisschen davor.
Gibt es eigentlich Geschichten, die Sie gerade erzählt haben, auch über Sie?
Ja, ich hätte einen Porsche mit 4 Auspüffen, stimmt nicht.
Wie
ich wäre schon 4-mal verheiratet, stimmt auch nicht. Ich bin seit 45 Jahren mit einer sehr attraktiven Frau auf Probe verheiratet. Ja. Also es wird natürlich immer was geklatscht. Ja.
Okay.
Und das gehört dazu.
Der Bildhauer Peter Lenk steht für satirische und schlagzeilenträchtige Skulpturen. Deshalb hat er uns mitgebracht eine Kopie, einen Ausschnitt der Bildzeitung mit der Überschrift CDU-Politiker empört, nackter Papst schockt im Bahnhof. Derjenige, der dafür zuständig ist und letztlich die Empörung verursacht hat, sitzt mir gegenüber, Peter Lenk. Was haben Sie sich dabei gedacht, den nackten Papst Benedikt öffentlich auszustellen und vorzuführen?
Ja, das ist natürlich eine Zeitungsende von der Bildzeitung. Ne? Diese Figur, um die es da geht, das ist eine Kopie von einer Figur, da geht es um den Martin den V., der auf dem Imperia seit 21 Jahren sitzt. Ja? Und diese Bildzeitung, die sind ja zum Teil, das glaubt an sich niemand, wenn allerdings, wie es hier passiert ist, der Ministerpräsident Mappus sich einschaltet durch seinen Sprecher, den Staatssekretär Thomas Strobel.
Ja, und dann ich glaube, der war damals Generalsekretär.
Generalsekretär, nicht Staatssekretär, egal. Generalsekretär und Propagandaminister von Mappus war er.
Propagandaminister ist Ihr Ausdruck, das kann man auch anders formulieren, wenn man möchte.
Auf jeden Fall hat dieser Herr Strobel das dann also diesen Quatsch da, diese Ende unterstützt und auch der Herr Rech, Innenminister Rech, sprach von widerwärtig. Ja. Und dadurch wurde es natürlich dann gefährlich, die Ende, weil ich habe dann Drohanrufe bekommen, nicht so knapp, und musste eine Gegendarstellung durchsetzen, was ich normal nicht gern mache. Ich bin für Meinungsfreiheit und auch wenn da gelogen wird, das...
Also Gegendarstellung heißt, das ist nicht Benedikt, sondern genau, das ist eine Figur aus längst vergangenen Jahrhunderten.
Aus der Renaissance, ja, eine Anspielung auf Papst Martin V. als Gaukler. Und die mussten sie dann auch bringen. Es kam damals auch, sogar hat mich der Justizminister angesprochen, ob man echt darauf verzichten kann, auf diese Gegendarstellung.
Ne? Und, in welcher Weise, Herr Lenk, sind Sie denn bedroht worden bei dieser Geschichte?
Ja, es kam Anrufe aus Bayern, die schlagen wir tot, du Sau, du Elendig, und am Papst veräppeln.
Echt?
Ach, du wirst was erleben, dich erwischen wir. Und diese Anrufe sind ungefährlich. Ja? Ich habe auch mit einem gesprochen, die anrufen, sind ungefährlich, aber die nicht anrufen. Ja. Mhm. Und man hat mir wirklich geraten, du, das darfst du nicht stehen lassen. Gerade weil es in Österreich viel kam. Wir sind ja dann auch mit dem Papamobil, sind die ja dann durch ganz Österreich gefahren. Und was natürlich auch widerlich war, dass der Bürgermeister Frank damals unter Druck gesetzt wurde.
Konstanz.
Wegen einem Zuschuss für 500.000 Euro für die Landesausstellung, die angeblich gefährdet sind, ja, wenn er diese Figur nicht sofort rausräumen lässt. Aber das war also jetzt eine gefährliche Ente, Zeitungsente.
Okay. Sind Sie, wenn wir gerade dabei sind, Herr Lenk, eigentlich jemals wirklich in eine gefährliche Situation gekommen? Sind Sie mal richtig bedroht worden, dass Sie Angst hatten?
Nein, eher harmlos. Wenn ich sehe, dass jemand beim Laubebrunnen kam, einer auf mich zugerannt, sind Sie der Künstler, so ein Neu, der da drüber, dann hat die den Beamten angespuckt. Ne? Ich habe ihm dann ein Bier ausgegeben und habe ihm dann auch erklärt, das ist manchmal nicht ungefährlich. Ja? Und mir hat ein Psychologe mal gesagt, eine Patientin von ihm, die hat tatsächlich einen wutentbrannten Brief wegen meiner Figuren geschrieben und bei ihm in der Praxis macht es den Mund nicht auf. Aha. Also es scheint doch irgendwie zu einer gewissen Selbstentlarvung auch beizutragen, diese Kunst, ja.
SWR1, Leute, heute Vormittag mit Peter Lenk, dem Bildhauer vom Bodensee, beneidenswert insofern, als er, wenn er das möchte, jeden Tag im See schwimmen kann. Tun Sie das auch?
Wenn es nicht so kalt ist, ja.
Ist es jetzt noch kalt?
Ja, neulich hat es geregnet, da war es frisch. Ich merke es dann immer am Genick. Wenn es am Genick zieht, dann bleibe ich nicht so lange da drin. Ne?
Okay.
Soll ja auch von Unterleib nicht so gut sein für die Männer, ne?
Habe ich auch schon von gehört. Apropos, haben Sie Martin Walser mal getroffen beim Schwimmen im Bodensee?
Nein, aber er schwimmt auch sehr gerne. Und das tut ihm auch gut, er hat ja auch schon ein biblisches Alter inzwischen.
Ist der eigentlich immer noch böse auf Sie, weil Sie haben mal eine Skulptur gemacht, die er nicht besonders amüsant fand?
Sie ist unverzeihlich für ihn.
Ja?
Das immer hat er selber noch gesagt, auch in der Sitzung, er wollte, dass es auch verhüllt wird. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ihn sehr schätze. Ja.
Als Schriftsteller?
Ja, also sein Hölderlin zu entsprechen, ist ein tolles Essay auch. Und auch sein Heimatlob über den Bodensee, das ist, tut sich also wohltuend abheben von dem üblichen heimatlichen Getue. Und ich hätte auch gedacht, dass er sich freut, habe ihn ja auch eingeladen. Mhm. Aber dann die Erklärung auch in der Badischen Zeitung, die Hofbildhauer Friedrichs des Großen, ja, und Kaiser Wilhelms hätten ihre Modelle dankenswerter dargestellt. Da dachte ich, Mensch, irgendwo hat er da aber einen an der Sparre, ja.
Ja, aber man muss dazu sagen, Sie haben Martin Walser auf einem alten Gaul platziert, umgeben von bereits ziemlich verblühten Wasser- oder Meerjungfrauen.
Ja gut, der Walser hält ja viel von Ironie, aber nicht von Selbstironie. Und er hat ja in der FAZ damals bei der Franziska Augstein gesagt, kaure dich, bis du nicht mehr sichtbar bist, die Existenz auf den kleinstmöglichen Nenner zusammengeschrumpft, so habe er den schlimmsten Situationen widerstanden. Und ich habe ihn halt so dargestellt, okay, gekauert, gebückt, mit Schlittschuhen an den Füßen, damit er nicht ausrutscht auf dem Glatteis der deutschen Geschichte. Ja. Und das schätzt er gar nicht.
Die Rede von Martin Walser in der Paulskirche vor vielen
Jahren. Ja, so ein bisschen. Und vor allen Dingen auch, natürlich, es geht ja da um den Bodenseereiter, ja, der da angeblich, ist sogar über den See, aber er ist nicht gestorben dran, vor Schreck, sondern er ist dann munter weiter, hat ein Bier getrunken. Aber was den Walser angeht, das erlebe ich immer wieder, dass Leute, die aus kleinen Verhältnissen kommen, oft nicht die Souveränität haben. Mhm. Auch nicht die Selbstironie haben. Die sind irgendwie unsicher. Und er wird natürlich lieber von jungen Nixon verführt als von meiner Schwiegermutter, die ja da Modell gestanden ist. Ja.
Okay. Und die zu den älteren Wasserjungfrauen zählt. Aber wenn wir dabei sind, Herr Lenk, Sie sind einer, der richtig austeilen kann. Gehören Sie dann auch zu denen, die entsprechend auch einstecken können? Oder werden Sie, verwandeln Sie sich dann auch gerne in eine Mimose?
Nein, deswegen hat mir ja auch das, hat mir das eigentlich auch, habe ich das nicht gern gemacht, diese Gegendarstellung und so Zeug. Also ich finde, ich werde auch beleidigt als Psychopath und als Gott weiß was alles, ja, als Verrückter, ich gehöre eingesperrt und so. Und ich habe auch im Südkorea gesagt, sie können wirklich jeden Leserbrief bringen. Die Leute müssen ihre Meinung sagen können. Und man muss auch einstecken.
Ja. Mhm. Ist Ihnen das eigentlich wurscht, wenn Sie als Psychopath bezeichnet werden?
Nein, gar nicht, vielleicht stimmt's ja. Ich weiß es ja nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, das kann ich nicht sicher sagen. Ja, und der Patient selber kann das nie beurteilen. Ja.
SWR 1 Leute, der Radiotalk.
Peter Lenk, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, ein Bildhauer, der für die schlagzeilenträchtigen Skulpturen steht. 67 Jahre alt inzwischen. Das ist ja ein Knochenjob, die Bildhauerei. Haben Sie Verschleißerscheinungen zwischenzeitlich?
Ja, aber mit denen möchte ich jetzt hier nicht kokettieren, ja.
Okay, ich kann mich erinnern, viele Jahre ist es her, hatten wir mal Alfred Hirtlitschka, den großen österreichischen Bildhauer, zu Gast. Und in Erinnerung geblieben ist mir, dass dessen Arme irgendwie 5 Zentimeter oder 3 Zentimeter kürzer waren als vor der Bildhauerkarriere.
Ja, das kann schon sein. Der Hirtlitschka hat ja reingeschlagen, nicht? Der war ein Berserker und das geht natürlich auf die Gelenke, auf die Knochen, auf die Sehnen, das ist schon klar.
Ja. Sind aber Sie kein Berserker in dieser Beziehung?
Ich habe ja auch mit Marmor angefangen und damals hat dann Kubik Marmor hat gerade mal 1500 Mark gekostet. Und dann fingen ja Städte wie Sindelfingen an, hier ihre Zebrastreifen mit diesem Material auszukleiden. Ja. Und dann wird es dann, heute kostet es glaube ich 50.000 der Kubik von dem Guten, der nicht reißt, beziehungsweise der keine Stiche hat, sagt man, zu rissen. Das kann man sich gar nicht mehr leisten. Und dann gefällt mir natürlich auch die Tonseele, die ist sehr lebendig. Ja? Und jedes Material hat ja eine Seele, wenn man so will.
Ja.
Und macht dann entsprechende Abgüsse von Tonmodellen.
Es gibt ja inzwischen für alle Berufe sowas wie eine Hitparade, eine Hitliste derer, die gut sind und nicht so gut sind. In dem Bildhauer-Ranking in Deutschland, welchen Platz nehmen Sie da ein?
Ja, also da nehme ich überhaupt keinen ein. Es gibt ja Galeriekünstler, nicht? Die müssen produzieren. Deswegen hat man ja auch damals die Ready-Made-Kunst wieder eingeführt. Da kann ein Künstler bis zu 10 Kunstwerke am Tag in Auftrag geben und selber machen, ne? Oder machen lassen, egal. Und einer, der jetzt 2 Jahre wie ich an der Arbeit ist, der ist uninteressant für eine Galerie. Und nun gibt es dieses Ranking von diesen Galeriekünstlern und ich wurde also von einer Hamburger Autonummer, wurde ich also aufgesucht. Herr Lenk, wir wollen unser Geld anlegen in Kunst und wollen Ihnen etwas abkaufen. Sag ich, das ist sehr vernünftig, dass Sie das tun. Dann sind wir durch den Garten, hat ihm das und jenes auch gefallen. Und hat er gesagt, so nebenher, sagen Sie, an welcher Stelle sind Sie denn auf dieser Rankingliste? Da sag ich, ja, da bin ich ja gar nicht vertreten. Da sind Sie nicht vertreten, ja gar nicht, auch nicht hinten, das einen überhaupt nicht. Da sagt er, ja, das ist ja vollkommen wertlos, was Sie da machen. Da sage ich noch, vollkommen wertlos, ja.
Ja, Sie müssen ein bisschen zurück, weil das Mikrofon ist,
dann sind Sie am Kopf. Muss ich mich aber zurückziehen, da sage ich, ja, wat Mut, dat Mut. Ja.
Okay.
Also das ist natürlich alles auch ein kommerzieller Unfug, selbst der Kiefer und andere Leute oder der Richter war es wohl, der gesagt hat, das ist ja alles furchtbar übertrieben, alles. Aber ich reg mich über das nicht auf, das ist eine andere Sparte.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie diesem etablierten Kunstbetrieb, der ja nun extrem kommerzialisiert ist, auch extrem skeptisch gegenüberstehen?
Nein, ich sage immer, die sollen machen, was sie wollen. Jeder hat seine Botschaft, jeder hat seine Methode. Ich schätze jeden Künstler, der als Künstler, als freier Künstler überlebt, wie er das tut, ist seine Sache. Ja. Und da möchte ich keine Normen und auch keine Dogmen aufstellen.
Hatten Sie jemals mit dem Kunsthändler Achenbach zu tun,
Achenbach, der inzwischen in U-Haft sitzt? Achenbach kenne ich natürlich, ja. Auch den Spieß, die fallen da regelmäßig auf die Schnauze irgendwann, ja, weil sie es übertreiben. Aber ich lese das immer so eher amüsiert, also aufregend tue ich mich da nicht drüber. Ja. Ne?
Politik und Satire, eins der Lieblingsthemen unseres heutigen Studiogastes, des Bildhauers Peter Lenk. Wir gehen in die 80er Jahre zurück. Der Bundeskanzler hieß Helmut Kohl und Sie, Herr Lenk, haben Dionysos im Fettnäpfchen gemacht. Dionysos gleich Kohl, Fettnäpfchen gleich Fettnäpfchen. Was ist dann passiert?
Ja, ich wusste ja damals noch nicht, wer die Wahl gewinnt. Ich habe aber schon vorsorglich hingeschrieben, den Siegern. Ja, es ist eigentlich mehr so der Urtyp des deutschen Nachkriegspolitikers, den ich da gemacht habe. Eine gewisse Ähnlichkeit von der Leibesfülle mit Kohl ist gegeben. Und nachdem er die Wahl gewonnen hat, hat die Polizei natürlich das weggerissen, dieses Schild, dieses Metallschild. Ich hatte es aber sehr gut angebracht und er hat sich dann auch verletzt. Das war alles voller Blut.
Der Polizist.
Der arme Teufel, die müssen dann hinhalten. Ne?
Der arme Teufel. Apropos Teufel, der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Teufel ist in Schopfheim zu besichtigen als preußischer Soldat.
Ja, als preußischer Büttel, als natürlich auch als Spießer, der ist mir negativ aufgefallen, weil er die Imperia abreißen wollte. Damals das Staatsministerium hat alles probiert.
Ihre Skulptur in Konstanz.
Ja, die große. Und zwar hat das Denkmalamt gebeten, doch da zu bestätigen, dass die Imperia die Stadtsilhouette erheblich beeinträchtigt. Und der Meckes, der hat geschrieben, nicht erheblich. Ja. Und okay. Dann hat er es mit Blasphemie probiert. Aha. Und dann habe ich ja geschrieben, das ist ja gar nicht der Papst direkt, das sind Gaukler, ja, die sich die Insignien der Macht angeeignet haben. Jedenfalls ist er mal aufgefallen und ich habe ihn dann also, ich mische oft die Zeiten, also 68 und 48 habe ich gemischt.
Okay. Ja,
und da stürmt er also vor, geklont. Und die Emma Herwig gegenüber mit nacktem Hintern auf der Kanone lässt einen gewaltigen Furz gegen diese Klone. Und der Fritz Teufel, den ich sehr schätze, ein Alt-68er, der auch Humor hatte, der hat auf seinem Finger eine kleine Teufel-Kasper-Figur. Es zielt also der Teufel mit dem Teufel auf den Teufel.
Ja. Okay. Wie war das eigentlich mit Joschka Fischer? Also über Kohl haben wir gesprochen. Leibestechnisch gibt es da jetzt nicht die ganz großen Unterschiede?
Ja gut, man muss immer aufpassen, dass man da keine Persönlichkeitsverletzung begeht. Also beim Bananenkauder zum Beispiel habe ich den Schwänzler als kleine Banane gemacht, da konnte man nichts machen, ja, eine Quergestellte.
Jetzt nochmal, also CDU,
Joschka.
Nee, jetzt warte mal, ja. Kauder, CDU, Fraktionsvorsitzende Berlin,
ja.
Den haben Sie im Bananenrock gemacht. Warum?
Als Bananenkauder. Ja, er hat mich gebeten, eine Skulptur zur Verfügung zu stellen für Kinder aus Afrika.
Aha.
Auf Büttenpapier.
Für einen wohltätigen Zweck.
Ja, und okay. Da hatte ich noch 6 Wochen Zeit, habe ihn gemacht als Josephine Baker im Bananenröckle.
Aha.
Denn heute, kann man sagen, ist die Banane ja auch nicht nur Symbol für Afrika, sondern auch ein Symbol für unsere Gesellschaft, für unsere Bananenrepublik. Ja, mit der man, sagen wir mal, auch den ganzen Lobbyismus, den wir da haben, erklärt.
Jedenfalls das kann man so interpretieren.
Muss man es aufpassen aber nicht. Auf Schwänzle. Ja.
Okay.
Und der Joschka Fischer hat sich inzwischen so einen Lobbyistenspeck angefressen als Wendebauch, indem er jetzt dann das Feigenblättle für BMW, RWE ist, die er vorher bekämpft hat, dass man sein Bimbele nicht sieht. Und da kriege ich auch kein Problem, denn der steht öffentlich in Albstadt in Bronze gegossen.
So sieht's aus.
So sieht's aus.
Also Volker Kauder ist klar. Rudolf Scharping, früherer Verteidigungsminister, den haben Sie auch sozusagen porträtiert. Damals ging es um eine Gräfin und Planschereien angesichts einer Kriegssituation ein paar hundert Kilometer weiter östlich.
Ja, also zunächst mal hat der Fraktionsvorsitzende der SPD in Konstanz mich gebeten, der Herr Scharping möchte gern von mir den Brunnen erklärt haben und da vielleicht dann noch ein Weinchen trinken. Und ich biete mich aber nicht an Politikern an, aber erstmal dann natürlich, ich habe gesagt, ich werde ihn berücksichtigen, den Herrn Scharping. Und da war ja diese Geschichte mit seiner Geliebten, das hat er groß ausgebreitet im Stand so. Ist dann also hier zum teuersten Bums aller Zeiten nach Mallorca geflogen mit der Flugbereitschaft. Und das ist natürlich satirefähig, ja.
Mhm.
Und ich habe ihn mit dem Ständer auf dem deutschen U-Boot geklont, abgebildet. Und das war natürlich dann auch eine ganz lustige Geschichte. Wir haben dieses U-Boot mit Hilfe des Sparkassendirektors nachts aus dem Bauhof raustransportiert. Wir sollten eigentlich den Entwurf vorher zeigen, haben wir aber natürlich nicht.
Eins noch ganz kurz zum Abschluss. Scharping fand das alles andere als witzig. Hat er Sie verklagt?
Weiß ich nicht.
Okay. Ansonsten.
Ob der also verklagt hat, der mich nicht.
Wie oft, Herr Lenk, sind Sie schon verklagt worden?
Also ich habe die meisten Klagen dann im Endeffekt noch vermeiden können, aber die Staatsanwälte haben mich schon besucht, auch die höchste von Baden-Württemberg mit 2 Staatsanwälten. Und man muss ja aufpassen, also zum Beispiel gefährlich war natürlich das Taz-Relief.
Als Kai Diekmann als Bildchefredakteur mit einem sehr, sehr großen Phallus dargestellt wurde.
16 Meter lang, die Friede bläst das Teil hoch. Ich habe gesagt, sie kann auch runterblasen, auf jeden Fall durch diese Schlagzeilen durch. Ist es natürlich so, das ist ja auch wieder streng genommen eine Persönlichkeitsverletzung. Ja? Und ich gebe dann immer eine Erklärung ab. Es ist niemand Modell gestanden, wer sich aber unbedingt erkennen möchte darin, den werde ich persönlichkeitsrechtlich nicht verklagen. Also ich baue schon vor. Ja.
Okay. Diekmann hat sie auch nicht verklagt, um das klar
Diekmann
zu sagen.
Diekmann hat gedacht, es wird abgerissen, weil die Taz wollte sie abreißen lassen. Aha. Das haben wir mit dem Hausmeister und mit dem Fensterputzer da am Samstag aufgebaut. Und als die Chefredakteurin kam, hat sie Shishi in Ohnmacht gefallen und gesagt, da stellt sie ihr Fahrrad nicht mehr ab unter den dicken Eiern von dieser Diekmann-Figur. Und das ist natürlich dadurch, dass er dachte, es wird jetzt abgerissen, hat er dann sich noch einen Jux gemacht in seinem Blog, hat eine gefälschte Taz unter dem Titel Wir sind Schwanz rausgegeben und hat die Taz dann vorgeführt und dann konnte gar nicht mehr klagen, okay. Weil die Friede Springer ist natürlich nicht so klar. Begeistert über diese Sache.
Okay. Ansonsten, wenn geklagt wird, mit welcher juristischen Begründung wird geklagt?
Persönlichkeitsverletzung, alles was unter dem Gürtellinie stattfindet, da wird gar nicht mehr drüber diskutiert. Mhm. Deswegen, wie gesagt, bei Kauder ein kleines Bernähnchen, das ist kein Pimmel, beim Fischer ist er zugedeckt durch Lobbyistenspeck und so muss man also aufpassen oder eben auch Erklärungen abgeben. Das war auch bei dem Schelmenbaumsohn Baum so, wo ja die Doktoranden da mit ihren Doktorhüten dargestellt sind. Ich habe sie als
Gorillas,
als Hommage an Darwin, ich habe einfach argumentiert, Darwin war ja der Ansicht, dass sich nur der Stärkste und der Intelligenteste durchsetzt. Und da habe ich gesagt, dann müssen wir doch mal Akademiker kreuzen mit dem Gorilla, vorausgesetzt natürlich, der Dr. Hut ist nicht geklaut. Ja? Und wenn ich jetzt jemand wie Kuchmarin, ähnliche wie Kuchmarin darstelle oder Gutenberg, Kuchmarin hat eine Fotomodellfigur, nicht? Die identifiziert sich nicht mit diesem Affenkörper. Ja?
Klar.
Und ich sollte dann auch die Frau Schawan machen. Mhm. Weil es geht mir nicht darum, jetzt jemanden mit dem Körper zu denunzieren. Auch die Global Players, die Merkel nicht den ganz jugendlichen Körper natürlich. Nicht? Und Frau Schawan hat ja dann auch gesagt, ich würde das ganze Land metastasieren.
Hat sie über Sie gesagt?
In der FAZ, ja.
Okay.
Und dann habe ich sie nicht dargestellt. Eine Metastase weniger.
Okay, da muss man, sind wir wieder an dem Punkt von früher. Sie sind einer, der also brutalst austeilen kann. Dann kann man ja auch sagen, dann soll der auch ordentlich einstecken können.
Ja, das passiert, richtig.
Ja. Ja. Wann sind Sie zum letzten Mal verurteilt worden, wo es richtig wehgetan hat?
Ich bin eigentlich nicht verurteilt worden in dem Sinne. Es war zwar die höchste Staatsanwältin für Baden-Württemberg mit zwei Staatsanwälten bei mir, ja, was ich mir denn da gedacht habe bei den Global Players. Das ist eine Satire auf die globalisierte Wirtschaft und auf die Politiker, die sich gegenseitig die Stange halten. Und ich habe gesagt, ja, das sind doch Demonstranten, die haben sich halt ein paar Masken übergezogen. Ne? Ach so ist es, ja, sagen Sie das auch laut. Das war ich, nee. Ja, also man muss verbal schon entgegnen und muss ein bisschen den Wind. Ich habe natürlich jede Menge Anzeigen bekommen wegen dem Teil, ja, aber die waren nicht beteiligt.
Okay, also es ging in dem Fall aus wie das Hornberger Schießen. Ansonsten sind Sie einer, der in allen Schubladen vertreten ist, die es überhaupt nur gibt, wobei das auf die Dauer vermutlich auch ein bisschen unbequem ist. Oder haben Sie sich inzwischen dran gewöhnt, Herr Lenk?
Also ich springe regelmäßig von einer sinkenden Eisscholle auf die andere, aber ich habe sehr gute Sprunggelenke mitbekommen. Ja. Also bis jetzt haut's hin.
Bis jetzt haut's hin.
Ja, und mein Urgroßvater war ein bekannter Jurist.
Aha.
Und das schlägt sich natürlich auch sehr positiv nieder. Denn man muss schon wirklich auch aufpassen, ja, dass man da nicht zwischen die Schollen gerät.
Heißt das, dass Ihr Gerechtigkeitsgefühl besonders gut ausgeprägt ist?
Mit Gerechtigkeit hat es nicht immer so viel zu tun.
Sondern?
Sondern einfach auch mit einer gewissen Spottlust.
Okay. Aber was das Gerechtigkeitsgefühl angeht, kennen Sie auch Situationen, wo Sie dann möglicherweise hinterher sagen, da bin ich zu weit gegangen?
Ich gehe gar nicht so weit. Ich sollte zum Beispiel für die Reichenau, für die Psychiatrie eine Skulptur machen. Man hat drüber auch mit dem Chefarzt gesprochen, ein Schiff, eine Art Narrenschiff, wo sie sich verkloppen und abstechen und so weiter. Ja. Und dann fährt es rein und eins kommt entgegen, wo sie alle ganz brav nebeneinander sitzt, durch Medikamente
sediert.
Sediert, genau. Und das habe ich nicht gemacht, nachdem ich mal in diesem Krankenhaus war. Es handelt sich ja hier um Kranke, ja, es sind Tragödien. Und die nehme ich mir nicht vor. Ja. Und ich habe das dann auch gesagt, da mache ich gar nichts. Ja. Ich gehe nur an Gesunde, Mächtige ran. Ja. Also aber nicht an Patienten und an Kranke.
Diese Psychiatrie-Skulptur ist nie entstanden?
Nein.
Okay.
Ich habe von Anfang an gesagt, ich mache da gar nichts, ich mache da keine Satire. Und der Hüttlin vom Spiegel hat mal gesagt, ich werde Diekmann vom Bodensee. Das stimmt eben nicht ganz, weil ich mich, wie gesagt, mit den Mächtigen, mit den Etablierten anlege. Ja. Und die Marie von Ebner-Eschenbach, eine Dichterin aus dem 19. Jahrhundert, die sagte, ja, wer in die Öffentlichkeit tritt, hat keine Nachsicht zu erwarten und keine zu fordern. Mhm. Und an Kranken, an Patienten, an Schwache, so wie es die Bild-Zeitung zum Beispiel mit dem Harmsdorf gemacht hat, vergreife ich mich eben nicht. Und das ist da ein ganz großer Unterschied.
Harmsdorf?
Das war ja ein Schauspieler, der den Seewolf gedreht hat.
Ach so,
der
ja.
Der gesundheitliche
Sie müssen ein bisschen Probleme. Weiter nach hinten gehen, weil sonst hört man Sie nicht mehr.
Der hatte gesundheitliche Probleme.
Der hat Parkinson, glaube ich.
Ja, und dann hat die Bild-Zeitung geschrieben, der ist verrückt, am nächsten Tag hat er sich aufgehängt.
Tatsächlich?
Ja.
Okay.
Also die gehen eben auch gegen die ganz Schwachen und gegen die armen Teufel los.
Wie ist es denn bei Ihnen? Also man weiß, die Bild-Zeitung hat natürlich eine mediale Macht. Das weiß man oder hat man auch bei der Affäre Wulff sehr gut beobachten können. Ja. Haben Sie da keine Angst, dass Sie mal eins zwischen die Hörner kriegen?
Ach ja, ich habe da keine. Warum soll ich da Angst haben? Nicht? Also, es war wichtig, dieses Tatzelief geheim zu halten. Wenn das vorher ruchbar geworden wäre, also dann wäre es gefährlich geworden. Das hat mir auch ein Journalist gesagt. Mit denen ist ja nicht zu spaßen. Auf der anderen Seite, wenn das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist, in das Relief, ja, dann kommt halt noch eine kleine Vergeltungsaktion, wie sie es ja auch gemacht haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da, wenn ich jetzt in der Türkei das machen würde oder so, nicht, dann wäre ich ja fällig.
Das ist schon klar. Aber dieser Diekmann-Phallus in Berlin, der sogenannte Pimmel über Berlin, der bleibt oder wird der irgendwann mal weggemacht?
Ja, also erst ging es ja darum, wollte es gleich wegmachen, dann hieß es, nee, die Probezeit müssen wir machen. Kürzlich schrieb die Taz, da kommen sommers wie winters 500 Leute, viele Busse auch. Ja. Diekmann ist inzwischen stolz drauf. Er hat sogar auch in einem Buch, das hat einer geschrieben, und zwar, wie hieß es, Allein unter Deutschen oder wie es heißt, ein jüdischer Schriftsteller, dem hat er das ganz stolz gezeigt. Okay. Da drüben, was da durchschimmert, ja, also von der Redaktion aus, von seinem Zimmer, das ist mein Penis, nicht? Und da haben sie dann 1,5 Stunden über den Penis gesprochen und der Schriftsteller meinte dann auch, das ist halt deutsche Hochkultur.
Peter Lenk, ein umstrittener Künstler, weshalb die Schubladen, in denen sie stecken, ganz besonders schön etikettiert sind. Womit fangen wir an? Mit dem Satiriker? Das ist im Prinzip relativ einfach erklärt. Sie machen natürlich bei der Kunst, bei der Bildhauerei, die Sie produzieren, Satire oder Widerspruch?
Oft, aber nicht immer.
Nicht immer? Wo und wann nicht?
Nein, es gibt auch Skulpturen, die damit gar nichts zu tun haben. Ich habe mal einen alten Juden modelliert, aus frei erfunden. Der ist stinkhässlich, aber unglaublich sympathisch. Und das ist eine ganz eigenartige Mischung aus. Meine Lieblingsfigur.
Okay,
dass ein hässlicher Kerl auch sehr sympathisch sein kann. Ja. Nicht? Und das hat jetzt mit Satire überhaupt nichts zu tun.
Dann ein Begriff, den Sie überhaupt nicht mögen, der Provokateur.
Ja, ich sage halt immer, meine Modelle sind die Provokateure, nicht? Ich bin der Bote dieser Provokation und früher hat man schon diesen Boten den Kopf abgehauen, wenn er eine schlechte Nachricht gebracht hat, ja? Und heute hat man es dann halt mit Anwälten und mit Gerichtsprozessen zu tun, aber diese Provokationsgeschichte, ich mache die Figur nicht, um irgendwelche Leute da jetzt hier zu ärgern oder was, ist nur zu viel Arbeit.
Unter moralischen Kriterien wird immer wieder der Vorwurf laut, Peter Lenk sei ein Pornograf.
Ja, also gerade bei den Global Players, die sich da am Zipfel erhalten und sich die Stange halten, ja, das ist natürlich eine Metapher, denn Pornografie, ja, oder das Obszöne, das fördert ja eine gewisse sexuelle Lust. Mhm. Und keiner kann mir sagen, ja, dass nackte Politiker in Socken irgendwelche Lüste fordern, ja, okay, und herausfordern. Also da fühle ich mich gar nicht getroffen.
Moralist?
Ja, schon ein bisschen kommt es automatisch mit rein, aber sicher nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, ne? Sondern eben durch Humor versuche ich das dann zu machen.
Humorist, wenn wir schon beim Humor sind, eigentlich ein Begriff, den Sie, den
ja
Sie gerne
Gedenk,
haben müssen.
Es ist Gedenk ja von Camus, nicht? Und Camus sagte auch mal, dass eigentlich die Fantasie tröstet die Menschen darüber hinweg, was sie nicht sein können, und der Humor über das, was sie tatsächlich sind.
Okay.
Ja, und Dürrenmatt meinte, man kann das Leben nur durch Komödie noch ertragen. Also das hat mich das immer wieder aufgerichtet. Und schließlich auch natürlich Jerofejew, der meint, man soll wirklich schauen, dass man jetzt am Hass, dass der Hass nicht wichtiger wird wie das eigene Leben. Und das gibt einem auch immer wieder Mut, auch
weiterzumachen. Das ist fast schon sowas wie ein Schlusswort. Ganz zum Schluss noch gefragt, mit dem Blick in die Zukunft, welches wichtige Projekt machen Sie als nächstes?
Ja, Stuttgart 21. Ja, ich bin ja jetzt, war lange nicht in Stuttgart und kam hier am Bahnhof an, dachte mich juckst du auf, wenn ich diese ganzen Platanen, der ganze Park ist weg. Und Stuttgart war damals ja schon ziemlich immer, weil es im Talkessel liegt, sehr stickig. Ja. Und es ist natürlich so, wenn man nun, um schneller voranzukommen oder irgendwie auch Geschäfte zu machen mit Immobilien, wenn man da dann einfach seine grüne Lunge rausreißt zum Teil, ja, dann ist das natürlich ein Fall für die Satire.
Okay.
Und da bin ich gern dabei.
Und ja. Auch verbunden mit, in Ihrem Fall, einer eindeutigen politischen Position.
Mit hohem Wiedererkennungswert, ja. Und ich wurde da aber auch gefragt von einem Herrn Schnittmann, der hat ein sehr gutes Buch geschrieben, sie sollen nicht ungeschoren davonkommen und das werden Sie auch.
Okay.
Nicht.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Peter Lenk.
SWR1 Leute, der Radiotalk als Podcast. Eins gehört. SWR1.